Auch heute möchten wir alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Gestern Abend kam noch Besuch aus dem heutigen Bratislava, dem früheren Pressburg. Wir heißen auch euch ganz besonders herzlich willkommen und alle, die heute hier sind, möget ihr euch wohlfühlen und möchte Gott uns alle gemeinsam segnen, ist unser aller Gebet. Ich habe ja gestern einen kurzen Bericht, oder nicht Bericht, sondern kurz erwähnt, was sich in Afrika tut. Wir haben zwei Brüder hier, die auch in Afrika waren, einer in Zaire, der andere in der Elfenbeinküste. Und ich glaube, es ist fair, dass man ihnen jetzt ein paar Minuten einräumt, doch kurz etwas zu sagen. Ehe die Brüder kommen, möchte ich meiner inneren Freude Ausdruck darüber verleihen, dass die Grenzen, speziell nach Osteuropa, nach hier und von dort hierher, sich in einer so herrlichen Weise geöffnet haben. Und ich heiße alle willkommen, aber speziell alle aus den Ostblockstaaten, wie wir es hier formulieren, sei es aus der Sowjetunion, Polen war ja schon immer relativ frei, aber dann speziell aus der GSSR, wir sehen hier einige aus Rumänien, Gott hat einfach die Türen aufgetan und dafür sind wir dankbar. Gott hat sein Volk und wenn unsere Stunde noch nicht da ist, dann bewahrt er uns. Ich darf an den einen Tag in Neuseeland nicht denken. Da habe ich wirklich gedacht und habe mein Leben beschlossen und habe gesagt, Herr, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da ist ein kleines Flugzeug zuerst geflogen, das mich von Gisborne nach Auckland bringen sollte und das musste zurückkehren und dann Stunden später in ein etwas größeres. Aber das kam in ein Gewitter hinein, das haben wir in der Luft noch nicht erlebt. Es war nicht stark genug, um die Wolken zu durchfliegen und war in dieser Turbulenz. Manchmal ging das ein paar hundert Meter in einem Schlag runter, wie ein Stein fällt. Und man sah nur noch den Himmel und dann nur noch die Erde. Das war unfassbar. Alle lagen zwischen den Sitzen, keiner war mehr im Sitz. Alle lagen überall im ganzen Flugzeug. Und die meisten haben nicht zu sich genommen, sondern von sich gegeben. Und was soll ich euch sagen? In diesem Moment, ich wusste, das Ende aller Dinge ist da. Und ich sage nur noch, Herr, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Aber wir sind dann irgendwo auf einem Dorfflughafen gelandet. Und mit Gottes Hilfe ging es dann weiter mit dem Bus. Ich war dankbar, dass ich aus der Luft wieder auf die Erde zurückgekommen war. Manchmal tut's gut, wenn wir auf die Erde zurückkommen. Aber ich könnte in der Tat sehr viele Zeugnisse geben von dem, was Gott getan hat. Seine Bewahrung und das größte Zeugnis liegt einige Jahre zurück, als ich damals den Flug nach Indien gebucht habe, und auch von Bombay nach Madras, als 96 Leute in der Luft in Flammen aufgingen. Ich war auf dem Flug hundertprozentig gebucht. Auf der Lechstraße 7 gegen 10 Uhr morgens höre ich die Stimme, sage die Reise nach Indien ab. Und ihr könnt euch vorstellen, was in mir vor sich ging. Ich hatte alle Säle gemietet und bin ein Mann des Wortes. Wenn ich mein Wort nicht halten kann, geht's nicht. Ich bin so viel wert wie mein Wort und mein Wort so viel wie ich. Und ich dachte irgendwie vielleicht ein gewisser Stolz. Du musst hin, das geht nicht. Die Versammlungen sind anberaumt, sind angekündigt. Ich fuhr raus zum Forstwald, habe noch mit dem Herrn gesprochen und sagte, Herr, ich muss, die Versammlungen sind angesagt. Ich kam zurück, irgendwann vor 12. Und zum zweiten Mal, aber kräftiger, sage die Reise nach Indien ab. Dann haben wir Telegramme geschickt. Und was war's? Ich habe selbst noch die Nachrichtenagentur in Düsseldorf angerufen, um mich über Flugnummer und über die Einzelheiten genau zu erkundigen. Das war der Flug, auf dem ich gewesen wäre, von Bombay nach Madras, der mit 96 Leuten direkt nach dem Start. Das Flugzeug ging in Flammen auf und keiner überlebte. Gott ist Gott und Gott lebt.
Amen.
Er kann reden, er kann retten. Gott ist Gott, gelobt sei sein heiliger Name. Und so sind wir wirklich für alles dem Herrn sehr dankbar. Die Lieder, die gesungen worden sind, gingen uns allen zu Herzen. Darüber braucht nicht mehr viel gesagt zu werden. Wichtig ist nur, dass wir jede Zeile bewusst lesen, singen, mitgehen und Anteil haben und nicht nur Gottes Wort hören. Ihr Lieben, ich sehne mich nach dem Augenblick, wo wir alle so vollen Anteil am Wort, an den Segnungen, am Wirken des Geistes, an allem bekommen, dass wir nicht nur da sitzen. Wie viele haben es gestern Abend gesehen, wie die Geschwister in den afrikanischen Ländern mitgehen. Welch ein Jubel, welch ein Dank steigt dort in ihnen auf. Gestern Abend, direkt vor Mitternacht, kam ein Anruf. Irgendjemand hatte den Wunsch, mich im Glauben zu stärken, und las, vom Ausland kommend, Psalm 20 vor. Und ich möchte ihn hier auch lesen. Psalm 20. Der Herr erhöre dich am Tage der Drangsal. Es schütze dich der Name des Gottes Jakobs.
Amen.
Er sende dir Hilfe vom Heiligtum her und leiste dir Beistand von Zion aus. Er gedenke aller deiner Speisopfer und sehe dein Brandopfer wohlgefällig an.
Amen.
Er gewähre dir, was dein Herz begehrt, und lasse all deine Pläne gelingen. Oh, dass meine Pläne seine Pläne wären, und mein Wille sein Wille wäre, sein Wort mein Wort wäre. Es soll dahin kommen. Wir sind auf dem Wege dahin. Ich glaube es.
Amen.
Wir sind ein Teil des Wortes Gottes.
Ja.
Wir sind nicht hier, um Religion zu spielen oder einen Gottesdienst zu feiern. Wir sind hier, um Gott einen Gottesdienst zu halten, damit er uns dienen kann.
Ja.
Wir sind hier, eine Begegnung mit ihm zu haben.
Ja.
Weiter geht es hier. Er lasse deine Pläne gelingen. Ja, er wird es tun. Er hat es bis jetzt getan. Und wird es weiterhin tun. Dann wollen wir jubeln ob deinem Heil und im Namen Gottes, unseres Gottes, die Fahnen entfalten. Der Herr erfülle dir all deine Wünsche. Es gibt Menschen, die einfach innige Liebe Gottes haben. Und die sagen, ich wünsche dir, was ich mir selber wünsche. Möge Gott dich segnen und mit dir sein. Ihr Lieben, wir müssen anfangen, einander inniger zu lieben, einander mehr Gutes, Gottes Segen zu wünschen, von ganzem Herzen. Und was wir wollen, dass andere uns tun, wollen wir ihnen zuerst tun, wollen in die Praxis umsetzen, was wir im Worte Gottes oft genug gehört haben. Dann heißt es hier in Vers 7, das hat mich besonders erfreut, jetzt weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten. Er erhört ihn aus seinem heiligen Himmel durch die hilfreichen Taten seiner Rechten. Gott ist ein allmächtiger Gott. Er wird nicht erst Großes tun. Er hat schon Großes getan. Er hat das Rote Meer geteilt. Er hat Wasser aus dem Felsen strömen lassen. Er hat Manna vom Himmel regnen lassen. Gott ist Schöpfer, Gott ist Erhalter, Gott ist Retter, Gott ist Heiler.
Amen.
Gott ist alles in allem.
Amen.
Und hat sich uns in Jesus Christus offenbart.
Ja.
Wichtig ist, dass wir es glauben und dass wir es erleben. Ich hatte mir Psalm 105 notiert und bereits die beiden Verse gelesen, die ich auch lesen wollte, aufgrund dessen, weil hier in Vers 7 steht: Jetzt weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten, nicht einem, sondern seinem. Es gibt viele Gesalbte, es gibt viele Propheten, aber es geht darum, dass Gott sagen kann: Dies ist mein Prophet, tut meinen Propheten nicht zuleide. Wenn ihr den Propheten Jeremia liest, die haben ihm widerstanden und sagten: Noch fehlt es den Propheten nicht an Wort und den Priestern nicht an Belehrung, und haben dem wahren Propheten Gottes das Leben schwer gemacht. Der Zedekia kam, machte sich Hörner und sagte: Was du gesagt hast, wird nicht eintreffen. Es gab immer viele Propheten. In den Tagen Ahabs gab es 400 Propheten, und sie alle weissagten nach Leibeskräften: So spricht der Herr, du wirst Glück haben, ziehe hinauf, denn dein Vorhaben wird dir gelingen. Und ein einziger kommt und sagt: Ich habe Israel zerstreut gesehen, wie Schafe ohne einen Hirten. Und was war der Unterschied zwischen den 400 Propheten und dem einen? Die 400 waren Propheten Israels. Der eine war Prophet Gottes, war Mund Gottes. Und er sprach im Namen des Herrn. Und wann sprach er? Nachdem Gott ihm gezeigt hatte, er sah den Herrn auf dem Throne und das himmlische Heer zu rechten und zu linken. Er hörte auf Erden das Gespräch des Herrn im Himmel. Amen. Gott, der Herr, sprach: Wer will Ahab betören? Und dann kam der Lügengeist und sagte: Ich bin der Richtige, ich werd's tun. Und er sagt: Jawohl, du bist der Richtige. Geh du hin und werde zum Lügengeist in all die Munde der Propheten. Prophet sein ist noch nicht alles. Wahrer Prophet, von Gott gesandt, wahrer Geist, wahres Wort, Amen, wahre Lehre, alles muss übereinstimmen, wenn es von Gott kommt.
Amen.
Und wir sind dem Herrn so dankbar, dass wir sein Volk sein dürfen, die Herde seiner Hand, Schafe seiner Weide. Jetzt weiß ich, der Herr hilft seinem Gesalbten. Er erhört ihn aus seinem heiligen Himmel durch die hilfreichen Taten seiner Rechten. Ich möchte aus 1. Chronik, dem 16. Kapitel lesen. 1. Chronik, Kapitel 16. Hier haben wir von Vers 7 das Danklied Davids, das Loblied, das er anstimmen ließ. Asaf war der Chorleiter. Sie sangen, ja, sie besangen die großen Taten unseres Gottes. Lesen möchte ich aus 1. Chronik, dem 16. Kapitel, von Vers 19. Damals wart ihr noch ein kleines Häuflein, gar wenige und nur Gäste im Land. Sie mussten wandern von Volk zu Volk, von einem Reich zu anderen Völkerschaft. Doch keinem gestattete er, sie zu bedrücken. Ja, Könige strafte er um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten nicht zuleide. Gott hat ein Volk auf Erden. Er nennt es mein Volk. Es ist sein Volk. Die bluterkaufte Schar. Er hat nicht nur eine Gemeinde. Er sagte: Ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er sagte nicht nur: Ich gebe ihnen ein Wort, sondern ich gebe euch mein Wort. Gottes Volk hat Gottes Wort empfangen. Amen. Ihr Lieben, in uns muss etwas aufbrechen. Ja. Mit uns muss etwas geschehen. Ja. Denn wir haben vielleicht nicht gemerkt, was Großes Gott an uns allen schon getan hat. Wir müssen es einmal begreifen, damit es uns nicht so ergeht wie dem Volke Israel, an denen der Herr Großes getan hat und dann später sagen musste, sie aber erkannten meine Wege nicht. Und dann schwur er in seinem Zorn, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen werden. Seine Ruhe, sein Zorn, sein Wort, sein Volk, alles ist sein. Und darum geht es. Nicht nur um ein Wort, um sein Wort. Nicht nur um eine Gemeinde, um seine Gemeinde. Amen. Um die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel auf- oder eingeschrieben sind. Tastet meine Gesalbte nicht an. Ich möchte ein weiteres Wort lesen aus 5. Mose 32. Da haben wir das Lied Moses, des Knechtes Gottes. Und es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wie der Herr sein Volk leitete, bewahrte, schützte und mit ihnen war in einer ganz wunderbaren Weise. 5. Mose 32 von Vers 7 bis 9. Gedenke der Tage der Vorzeit, betrachte die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht, frag deinen Vater, der wird dir's kundtun, deine Greise, die werden's dir erzählen, als der Höchste den Völkern ihren Erbbesitz zuteilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Gebiete der Stämme fest, nach der Zahl der Kinder Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk.
Amen.
Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Vers 11. Wie ein Adler seine Brut aus dem Nest hinausführt und über seinen Jungen flattern schwebt, seine Fittiche über sie breitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete der Herr allein das Volk. Kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ es auf den Höhen der Erde einherfahren, und es aß die Erträgnisse des Gefildes. Man könnte weiter und weiter lesen. Immer wieder finden wir die herrlichen Zeugnisse von dem, was Gott unter seinem Volke getan hat. Wir leben jetzt und wir lesen in der Heiligen Schrift, was Gott im Alten und im Neuen Testament getan hat und dürfen miterleben, was er jetzt tut. Schon einige Male habe ich's dem Herrn im Gebet gesagt. Da du derselbe bist im Alten und im Neuen Testament, wollest du jetzt am Ende zusammenfassen und so wie du dich im Alten und Neuen offenbart hast, gib eine doppelte Offenbarung deiner Kraft am Ende dieser Tage. Zum Abschluss der Gemeinde unter die Nationen und zum Beginn der Herausrufung des Volkes Israel. Gott ist ein großer Gott, ein herrlicher Gott. Und er wird seine eigene Sache in wunderbarer Weise herausführen. Dennoch werde ich aus Psalm 105 ein wenig lesen. Psalm 105, da ist nämlich noch ein herrlicher Gedanke, den wir hervorheben möchten. Psalm 105, Vers 14 und 15. Doch keinem gestattete er, sie zu bedrücken. Ja, Könige straft er ihretwillen. Tastet meine Gesalbte nicht an und tut meinen Propheten nicht zuleide. Ihr Lieben, wenn ihr diesen Psalm ganz liest, dann werden wir feststellen, worum es eigentlich ging. Was wird hier später gesagt? Lasst mich noch einige Verse lesen. Dann, als er Hunger in das Land kommen ließ und jegliche Stütze des Brotes zerbrach, da hatte er schon einen Mann vor ihnen hergesandt, Josef, der als Sklave verkauft war. Ein Hunger kam in das Land. Gott wollte sein Volk erhalten in der Zeit der Hungersnot und hatte einen Liebling, einen Josef, den seine Brüder verraten und verkauft haben und in die Grube geworfen und dem Vater mitteilten, ein wildes Tier habe ihn zerrissen. Es war kein wildes Tier, das da gerissen hat. Es waren die wild gewordenen Brüder, die sich über ihn gestürzt hatten, weil er geistlich war und weil Gott mit ihm etwas vorhatte. Josef mag es gar nicht begriffen haben, was Gott mit ihm wollte. Aber so sind die Wege Gottes. Er musste durch Tiefen hindurchgehen. Aber am Ende hat Gott alles wohlgemacht. Er ist aus der Grube herausgeholt worden, noch gut verkauft worden. Und die Leute mögen noch gedacht haben, das war ein gutes Geschäft. Aber so war es nicht. Gott hatte mit ihm etwas vor. Ihr Lieben, wenn wir jetzt in den letzten Tagen leben, was ich glaube, dann sind alle Dinge, wie sie sind, von Gott gefügt worden.
Amen.
Mögen es Tiefen oder Höhen sein,
ja,
verstanden oder nicht,
ja,
Gott hat seinen Weg mit seinem Volke.
Amen.
Und wenn es nicht so wäre, dann könnten wir nach Hause gehen.
Ja.
Aber weil es so ist,
Amen,
kommen wir hierher, um von Gott zu hören,
ja,
und mit ihm in Einklang gebracht zu werden.
Amen.
Josef hat nicht nur von seinen Brüdern gelitten, als er dort ankam und die hübsche Frau des Potiphars ihn sah, er hatte ein hübsches Angesicht, so sagt die Heilige Schrift, und sie wollte sich seiner bemächtigen. Und weil es nicht funktionierte und er nicht einwilligte, hat sie ihn verleumdet und gesagt, schau, das habe ich von ihm hier zurückbehalten, nämlich die Jacke hat sie ihm im letzten Moment runtergerissen und hat sie zurückbehalten und sagte ihrem Mann, schau, den Mann, den du uns hierher gebracht hast, der wollte mir Gewalt antun. Sie wollte ihm Gewalt antun. Hat die Sache umgedreht. Jacket blieb zurück, konnte sagen, bitteschön, hier ist der Beweis. Ich hab's in Händen. Er wollte mir Gewalt antun. Hier ist sein Jacket. Habt ihr die Geschichte noch nie gelesen?
Amen.
Wer liest denn überhaupt noch in der Bibel? Wer liest im Alten Testament? Alle Schrift ist von Gott eingegeben.
Ja.
Und ist nützlich zur Belehrung, dass der Mensch Gottes vollkommen gemacht werde.
Amen.
Josef ließ alles über sich ergehen. Er wurde verklagt, ins Gefängnis geworfen. Seine Füße wurden in den Stock gelegt. Er konnte sich nicht einmal bewegen. Ein Mann Gottes, unschuldig, ohne etwas getan zu haben. Aber als die Zeit erfüllt ward, hat Gott das Geschick gewendet und hat Segen aus Gnaden geschenkt. Gott wendet das Geschick seines Volkes. Wir mögen eine Zeit lang verraten, verkauft, eingesperrt durch Umstände, nicht mehr handlungsfähig sein, aber macht euch keine Sorgen. In uns tragen wir das lebendig machende Wort Gottes.
Amen.
Und Gott wird selber dafür sorgen, dass sein Wort zu seiner Zeit Erfüllung findet.
Amen.
So gewiss wir jetzt am Ende der Heilsgeschichte leben, werden wir die letzten Dinge, die dazugehören, auch miterleben. Ich lese hier weiter von Vers 17 oder von Vers 16. Dann, als er Hunger ins Land kommen ließ und jegliche Stütze des Brotes zerbrach, da hatte er schon einen Mann ihnen vorausgesandt, Josef, der als Sklave verkauft war. Man hatte seine Füße gezwängt in den Stock. In Eisen war er gelegt. Bis zu der Zeit, wo seine Weissagung eintraf.
Amen.
Und der Ausspruch des Herrn ihn als echt erwies. Amen.
Amen.
Amen. Bis zu dem Tage war der Gottesmann fest. Er konnte nichts tun. Er war gefesselt, er war handlungsunfähig. Aber dann geschah es. Und es geschah mit Macht. Und es geschah zum Segen all derer, die ihm vorher Leid angetan hatten. So fügt es der Herr. Hat nicht Jesus Christus am Kreuz gebeten, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun? Hat er nicht erhört auch denjenigen, der ihn vorher noch verspottet hatte und im letzten Augenblick zur Besinnung kam? Was tat Hiob? Hat er für die Nationen gebeten oder für seine Freunde, die ihm das Leben schwer gemacht haben? Als er für seine Freunde betete, und Gott hatte ja gesagt, sie haben nicht so aufrichtig und wahrhaftig gesprochen wie du, bete für sie. Und als er für sie betete, wurde sein Geschick gewandt. Hier war es Josef, den Gott dazu gebrauchte, um diejenigen, die ihm übel mitgespielt haben, in der Hungersnot am Leben zu erhalten. Das sind die Wege Gottes. Und darin werden wir geprüft, ob wir nur Worte haben oder ob wir Gott haben, ob wir Liebe haben, ob zu dem Auftrag auch etwas anderes dazugehört. Die Liebe Gottes unter Beweis stellen, das kannst du und ich nicht, es sei denn, die Liebe Gottes ist in uns. Und dann lieben wir unsere Feinde, sogar diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir in die Grube gestoßen und dass sie verraten und verkauft wurden. Wenn solche Liebe nicht in uns ist, dann sind wir noch gar nicht wahrhaftig geistgetauft. Denn es steht geschrieben, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist.
Amen.
Und die Liebe Gottes hat nie begonnen und hört niemals auf. Wenn Gläubige eine Zeit lang lieben und dann nicht mehr lieben, sondern hassen und so weiter, dann frage ich mich, wie gläubig sie eigentlich sind. Wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in das Herz eines Menschen hineingegossen wurde und die Versiegelung stattgefunden hat, dann ist es eine ewige Liebe Gottes, die niemals aufhören kann. Auch da ist noch manch ein Nachholbedarf. Ich weiß, dass wir alle Geistestaufen erlebt haben, bin dankbar dem Herrn dafür. Aber genauso sage ich, dass ich mich nach einer solchen Geistesfülle sehne, in der wirklich alles drin ist. Alle Gaben, alle Früchte, das Leben Gottes, die Natur Jesu Christi, das göttliche Wesen und alles, was dazu gehört. Eine völlige Verbundenheit mit Gott durch Wort und Geist aufgrund der Erlösung durch das Blut des Lammes. Die bluterkaufte Schar glaubt das Wort. Und wenn sie das Wort glaubt, kommt der Geist über sie. Um des Wortes willen. Um dann die Versiegelung vorzunehmen. Vielleicht noch schnell diese beiden Verse hier, 20 bis 22 oder die drei. Da sandte der König und ließ ihn entfesseln, der Völkergebieter, und machte ihn frei. Er bestellte ihn über sein Haus zum Herrn, zum Gebieter, über sein ganzes Besitztum. Er sollte über seine Fürsten schalten nach Belieben und seine höchsten Beamten Weisheit lehren. Es war so in den Tagen Daniels und immer wieder, wenn es um göttliche Dinge geht, dann ist die Weisheit und die Antwort nicht bei den Zauberern und all den anderen, sondern bei den Männern Gottes.
Amen.
Nämlich bei Gott selber, wie Daniel damals sagte, mir sind diese Dinge nicht durch eigene Klugheit zuteil geworden, sondern es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt.
Amen.
Und mir hat er kundgetan, was in der Endzeit geschehen soll.
Amen.
Gott ist nicht nur im Himmel. Gott ist auch auf Erden. Er hat ein Volk. Er hat Männer, die er inspirieren kann, mit denen er reden kann, sei es durch Offenbarung des Wortes oder des Geistes. Und immer stimmt es genau überein. Ich hab's im jetzigen Rundbrief nur in einem Satz erwähnt. Die Propheten und Apostel hatten Geheimnisse von Gott geoffenbart bekommen, aber nie Geheimniskrämerei, sondern offene Aussprache dessen, was Gott kundgetan hat. Wenn Paulus von Geheimnissen spricht, dann noch nicht von Donnern hier und von Donnern dort, sondern dann schreibt er klar und deutlich, was vorher verborgen geblieben ist, hat er jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten kundgetan. Und dann legt er dar, was Gott kundgetan hat, mit ganz klaren Worten. Keine Geheimniskrämerei, sondern offene Aussprache dessen, was vorher verborgen, aber jetzt geoffenbart wurde, weil die Zeit dafür da war. Dasselbe erwarten wir von Gott, nicht Deutungen, sondern klare, wahre Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes in unseren Tagen. Fassen wir dies hier zusammen. Der Herr ließ es zu, damit sein Volk, das Volk Israel, am Leben erhalten wird in der Zeit der Hungersnot. Er ließ den Mann, der dafür zu sorgen hatte, schwere Wege gehen. Er ging sie, aber Gott hatte seinen Weg mit ihm. Er blieb mit dem Herrn verbunden, auch dann, als seine Füße in den Stock gelegt waren. Denn gerade dort im Gefängnis hatte er die Offenbarung über den Bäcker und über den anderen, was mit beiden geschehen wird. Das Leben des einen würde genommen, das Leben des anderen würde erhalten bleiben. Noch dort hat er Gottes Offenbarung bekommen. Gott ist mit uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Ob im Löwengraben, ob im Feuerofen, ob im Gefängnis, wo wir sein mögen. Der Herr ist mit uns. Denn so hat er es verheißen. Und wenn es viele so sehen könnten wie damals, wer war's? Nebukadnezar oder Belsatzar wahrscheinlich, als er in den Feuerofen hineinschaute, schrie er, habt ihr nicht drei Männer reingeworfen? Und die sagten, ja, es sind drei Männer reingeworfen worden. Und er sagte, aber ich sehe vier. Ich sehe vier. Und was war es? Der Herr war mit den dreien, die treu geblieben sind. Und wenn geschrieben steht in meiner Bibel, dass kein Brandgeruch an ihrer Kleidung war, dann glaube ich das. Amen. Dann glaube ich das. Denn so sagt es die Heilige Schrift. Es war kein Brandgeruch an ihrer Kleidung. Da mag der Ungläubige sagen, ja, bei denen stimmt's ja gar nicht mehr. Wenn die im Feuer waren, wer will mir dann weismachen, dass da nicht Kleid und alles verbrannt sind und noch nicht mal Brandgeruch? Ihr Lieben, wenn der Herr in dem Feuer ist, dann passiert gar nichts. Hat er nicht in Jesaja 43 gesagt, ich werde mit dir gehen und wenn du durchs Feuer gehst, es wird dich nicht verbrennen und wenn du durch Gewässer gehst, sie werden dich nicht ertränken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Das ist Gottes heiliges Wort und Menschen haben es erlebt. Und wir dürfen Zeugnis geben, dass auch wir Gott schon in herrlicher und mannigfaltiger Weise erlebt haben. Der Jammer mit uns ist tatsächlich der, dass wir auf Umstände schauen, anstatt auf den Herrn. Und ein Liederdichter singt, zähl das Gute, das dir Gott getan. Und du wirst begreifen. Ich kenne den Chorus nicht so ganz. Was er für dich und an dir getan hat, zähl das Gute, das er dir getan hat. Und dann werden wir froh, dann werden wir dankbar. Andererseits, wenn wir auf die Umstände schauen, werden wir missgestimmt und der Herr ist nicht froh über uns. Im Gegenteil, wir rutschen ab in den Unglauben, in den Zweifel und werden an uns und an anderen zu Schanden. Wenn wir auf den Herrn schauen, können wir nicht zu Schanden werden. Im Gegenteil, dann richtet er uns auf und wird mit uns sein, wie er es verheißen hat. Da wir im Anschluss an diesen Gottesdienst Taufe haben werden, möchte ich noch ganz kurz auf das Thema eingehen. Der Herr Jesus hat ja in Matthäus 28 und in Markus 16 besonders den Missionsbefehl hervorgehoben. Und das möchten wir jetzt ganz kurz lesen, um denjenigen biblisch zu zeigen, wie getauft werden soll und weshalb so getauft wird, wie in der Apostelgeschichte getauft wurde. In Markus 16 lesen wir Vers 14 bis 15 und vielleicht sogar bis 16. Markus 16, 14 bis 16. Später aber offenbarte er sich den Elfen, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferweckung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Darauf sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Soweit dieses teure Wort. Der Taufe geht der Glaube voraus, dem Glauben geht die Verkündigung des Evangeliums voraus. Es ist nicht nur ein Glaube notwendig, sondern der allein selig machende Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, der uns das Heil Gottes gebracht hat. Also muss die Verkündigung des Evangeliums vorausgehen, des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Amen. Und wenn Golgatha den Leuten aufgegangen ist in der göttlichen Bedeutung, dass dort Rettung, Gnade, Vergebung und Heil von Gott aus der Menschheit gegeben wurde und die Menschen so zum Glauben kommen, dann ist der nächste Schritt, dass sie sich taufen lassen. Aufgrund dessen, dass sie gläubig geworden sind an Jesus Christus, ihren Herrn und Erlöser. Im Matthäus-Evangelium wird der Herr ein wenig deutlicher und hat uns hier gesagt, wie wir taufen sollen. Nicht nur, dass wir taufen sollen, sondern wie getauft werden soll. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Denn wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. So hat es unser Herr ausgesprochen, so ist es wahr und so stimmt es. Solange wir hinausgehen in alle Welt, um das Evangelium zu verkündigen, sind wir dazu berufen und von Gott bestimmt worden zu taufen. Und hier in diesem Missionsbefehl wird uns gesagt, dass wir auf den Namen taufen sollen. Auf den Namen, in dem sich Gott im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat. Im Vater unser spricht unser Herr, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. In Johannes 17 sagt unser Herr, ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast.
Amen.
Wir könnten viele Bibelstellen lesen, die von dem Namen sprechen. Hier in Matthäus 28 ist der Name nicht ausgesprochen worden. Damit es nicht der Papst und alle wissen, hat Gott es so gefügt, dass es nur den Aposteln und Propheten geoffenbart wurde. Petrus, voll des Heiligen Geistes, am Pfingsttage, hat die erste Predigt gehalten und Gott, der Herr, hat ihn dazu benutzt, um in der Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde festzulegen, was für immer zu gelten hat, aber nur für die Gemeinde des Herrn. Alle anderen werden ihren eigenen Gedanken nachgehen, mit dem Verstande deuten, aber da, wo Offenbarung ist, da ist dieselbe Lehre, wie Paulus und Petrus und die Apostel sie hatten. Und deshalb ist Offenbarung so notwendig für das Volk Gottes. Ohne Offenbarung geht das Volk irre. So steht es schon im Alten Testament geschrieben. Wenn ich jetzt fragen würde, welches ist der Name des Vaters? Vater ist, was er ist. Er ist Vater, weil er Kinder hat. Ich war lange kein Vater. Ich war manches andere mehr. Aber erst mit dem Augenblick, als ich Kinder hatte oder Söhne und Töchter hatte, war ich Vater. Vorher war ich Mann, vorher war ich Sohn. Ich mag vieles andere gewesen sein. Vater ist eine Bezeichnung dessen, was er ist.
Ja.
Er ist Vater über alles das, was Kinder heißt.
Ja.
So steht es in der Bibel geschrieben.
Amen.
Und von ihm trägt jede Vaterschaft den Namen im Himmel und auf Erden.
Ja.
Er ist unser Vater und er ist im Himmel, geheiligt werde sein Name. Aber was ist sein Name? Wenn ich euch fragen würde, was ist der Name des Heiligen Geistes? Die Leute bewegen sich von links nach rechts, werden unruhig, anstatt die Offenbarung so anzunehmen, wie sie uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Offenbarungsformen des allmächtigen Gottes. Er ist Vater im Himmel, hat sich uns auf Erden im Sohne offenbart, als Immanuel, Gott mit uns.
Ja.
Du sollst seinen Namen Jesus heißen,
ja,
denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen.
Amen.
Und das hat er getan. Er hat uns selig gemacht, hat die Sünden vergeben und hat die Schuld getilgt. Lesen wir es aus der Apostelgeschichte, damit alle wissen, dass nicht wir es sagen, sondern dass es so aus berufenem Munde durch den Heiligen Geist getrieben und inspiriert hervorgekommen ist. Was die meisten Bibelleser vergessen, ist doch Folgendes, dass der Herr Jesus vor seiner Kreuzigung gesagt hat, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, der Geist der Wahrheit,
ja,
er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wenn ihr Apostelgeschichte Kapitel 1 lest, sogar hier wird uns direkt gesagt, dass er, ich lese von Vers 2, bis zu dem Tage, er hat also gelehrt und so weiter, bis zu dem Tage, an dem er von den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte.
Ja.
Er hat seinen Aposteln durch den Heiligen Geist,
ja,
seine Aufträge erteilt.
Amen.
Er war mit ihnen 40 Tage nach seiner Auferstehung.
Ja.
Und dann hat er durch den Heiligen Geist seinen Jüngern, seinen Aposteln,
ja,
ihre Aufträge erteilt. Ja, wie? Durch den Heiligen Geist.
Amen.
Und die meisten lesen das gar nicht. Irgendein großer Pfingstprediger sagte mir, Petrus kann sich doch geirrt haben. Ich glaube, was Jesus sagt. Petrus hat sich nicht geirrt. Er hat nur durch Offenbarung verstanden, was Jesus gesagt hatte.
Amen.
Nämlich taufen sie auf den Namen und ihm wurde dieser Name geoffenbart.
Ja.
Nicht Petrus hat sich geirrt. Der Papst und alle, die lehren und taufen wie er, haben sich geirrt und irren sich noch heute.
Ja.
Möge Gott Gnade zur Umkehr schenken,
ja,
dass es uns wichtig wird, zur Lehre der Apostel zurückzukommen.
Ja.
Gott wird keine Kompromisse schließen.
Nein.
Gott wird nicht auf unsere Seite treten.
Nein.
Wir müssen auf die Seite Gottes kommen.
Amen.
Nur so werden wir das Ziel erreichen.
Ja.
Gott hat nicht zwei Wege, Gott hat einen Weg.
Ja.
Gott hat nicht zwei oder drei Taufen, Gott hat eine Taufe.
Eine.
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
Amen,
ein Evangelium. Und ich lese jetzt, wie die Taufe befohlen und wie sie vollzogen wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Amen.
Ihr Lieben, es ist auch hier ein Punkt, in den wir gar nicht näher eingehen können. Aber hier sitzen einige Brüder in unserer Mitte, die an einem Gespräch teilnahmen, das zum Ende dieser Woche stattgefunden hat im Büro. Und eine Schwester, die wirklich völlig und ganz daneben glaubt, sagte im Anschluss, nachdem wir gemeinsam gebetet hatten, ich habe ja in Zungen mitbeten können während dieser Zeit.
Ja.
Was sie glaubt, kann man hier nicht erörtern. Ihr Lieben, es muss alles übereinstimmen. Das Zungenreden, das Weissagen muss mit dem Worte Gottes übereinstimmen.
Amen.
Und ich denke da an den Vorfall, den Bruder Brenham hatte, als er vor Hunderten von Predigern in Chicago gesprochen hatte, und sie sahen, was Gott durch seinen Dienst tat, haben viele gesagt, wir kommen und lassen uns alle noch einmal taufen, auf den Namen Jesu Christi.
Ja.
Und dann gab es einen, der hatte einen schönen Einfall. Der sagte, lasst uns erst den Herrn befragen.
Ja.
Dann haben sie eine Gebetsstunde gemacht. Und derselbe Mann, der sagte, lasst uns den Herrn befragen, der hat dann in Zungen gesprochen und hat seine eigenen Zungen ausgelegt. Und hat gesagt, lasst euch an meiner Gnade genügen und an der Taufe, die ihr bereits empfangen habt. Was soll das genützt haben? Es hat geschadet.
Ja.
Nicht durch Zungenreden oder Weissagung wird biblische Lehre verkündigt, sondern durch das heilige, untrügliche Wort Gottes.
Amen.
Und alle, die in Zungenreden und Weissagen, haben sich dem Worte Gottes zu stellen und haben sich zu unterordnen im Namen des Herrn.
Amen.
Denn alles ist Gott unterordnet, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Und es muss vielleicht noch gesagt werden, wer sich Gott nicht unterordnet, in dieser allerletzten Zeit, wo der Herr seine Gemeinde aussondert, zusammenführt, um zu vollenden, auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Wir müssen eins an ihm glauben, in der Lehre, in der Taufe, in allem. Ein Herz, eine Seele und so weiter. Wer da nicht mitmacht, wird eines Tages draußen stehen. Es gibt auch diejenigen, die Öl in ihren Lampen hatten, die aber trotzdem vor verschlossener Türe standen.
Ja.
Die, auch die Lampen der Türchen brannten lichterloh. Sie hatten also Öl, sie hatten den Heiligen Geist.
Ja.
Auch die fünf Törichten sind dem Bräutigam entgegengegangen. Ja. Auch die fünf Törichten haben damit gerechnet, dass er wiederkommt. Ja. Aber dann kam der Augenblick, wo es ihnen mangelte. Sie hatten nicht mehr, um nachzufüllen. Sie sind stehen geblieben bei der Geistestaufe, sind nicht weitergegangen unter der Leitung des Heiligen Geistes, um wieder neu zu schöpfen und nachzufüllen, damit das göttliche Licht weiterbringen und leuchten kann.
Amen.
Deshalb die Aufforderung, kehret zum Herrn zurück und zu seinen Worten. Hört nicht auf das, was Menschen sagen, sondern vertraut dem Herrn und seinem Wort, und dann wird er mit uns sein und das, was er verheißen hat, aus Gnaden einlösen. Ihr könnt es alle nachlesen, ich werde es nicht tun. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Apostelgeschichte 10, Vers 48. Apostelgeschichte 19, von 4 bis 5 oder 6. Römer 6, Vers 3, werde ich vielleicht gerade jetzt noch lesen, damit ihr wisst, dass auch Paulus so getauft wurde, wie wir es eben in der Predigt des Petrus gelesen haben. Römer Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, nicht in eine Formel, wie wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind. Petrus sagte, und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi, denn in diesem Namen hat Gott sich uns offenbart. Wer zu Gott kommen will, muss im Namen Jesus kommen.
Amen.
Denn Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selber versöhnt. Das ist der Erlösungsname Gottes für alle Erlösten. Und alle Erlösten tragen diesen Namen.
Amen.
Die Braut nimmt den Namen des Bräutigams an.
Ja.
Man wundert sich manchmal, dass Evangelisten lauter als ich heute hier den Namen Jesus aussprechen, wenn sie Teufel austreiben und für die Kranken beten, dann kommt ihnen der Name Jesus so schön und richtig.
Ja.
Oh, dann sprechen sie ihn mit Volldampf aus.
Ja.
Wenn man ihnen aber sagt, hört mal, wenn euch dieser Name doch so viel bedeutet, dann lasst ihr doch biblisch auf diesen Namen taufen, und dann beginnt das große Geschrei. Dann schreien sie, das ist Irrlehre, das ist Irrlehre. Ja, wie kommt das denn? War doch keine Irrlehre beim Gebet für die Kranken. Keine Irrlehre beim Austreiben der Teufel. Da war der Name Jesus ihnen so herrlich und so wichtig.
Ja.
Und so kräftig.
Ja.
Da haben sie ihn schön gebraucht.
Ja.
Und nachher, wenn selber ihr Gehorsam gefordert wird und sie zur Entscheidung gerufen werden, dann beginnt das große Geschrei. Und das um sich schlagen. Damit wird keinem geholfen. Vor Gott muss sich auch jeder Pfingstprediger und alle, die vor Gott bestehen wollen, haben sich vor ihm zu beugen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und man muss es einmal aussprechen in aller Liebe. Es ist zwar sehr schade, aber alle Denominationen haben die Lehren übernommen. Die eine von der anderen, die eine von der anderen. Die Protestanten von den Katholiken und die Methodisten von der anglikanischen Kirche und die anderen von den Lutheranern und die anderen von den Baptisten und alles, jeder hat unbesehen übernommen. Wir können nichts übernehmen, was Überlieferung ist. Wir müssen zu dem ursprünglichen Wort zurückkehren, zur Lehre der Apostel. Nur dann wissen wir aufgrund des Wortes Gottes, dass wir recht glauben, recht lehren und richtig taufen. Wer auf verkehrtem Wege dahin gehen möchte, dem sei gesagt, am Ende dieses Weges wartet die große Enttäuschung. Gott hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen an allen Enden, dass sie Buße tun sollen, sich zum Herrn bekehren, nicht zu einer Gemeinde und ihren Lehren, sondern zum Herrn und seinem Wort. Und dann gilt in der Gemeinde des lebendigen Gottes nichts anderes als sein heiliges Wort, verkündigt durch Apostel und Propheten, gelehrt im Urchristentum bis hin zur Entstehung der römischen Kirche. Denen, die noch hier einen kleinen Push brauchen, sei gesagt, bis zur Entstehung der römischen Kirche haben die Gläubigen auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Und erst dann begann diese Formelei und der Name und die Bedeutung des Namens ging verloren. Gott sei Dank, dem es gefiel, jetzt am Ende der Tage sein Volk zum Anfang zurückzubringen, zu der gleichen Lehre, der gleichen Taufe, derselben Verkündigung. Jesus ist der Erste und der Letzte. Er ist Alpha und Omega. Er wird heute sagen, was er damals sagte. Und auch seine Knechte können heute nichts anderes sagen, als damals gesagt wurde. Wir bitten alle im Namen des Herrn, aufgrund der Autorität des Wortes Gottes, wer noch nicht biblisch auf den Namen Jesu Christi getauft wurde, nehmt heute die Gelegenheit wahr. Fragt nicht, warum oder wieso. Das Wasser ist da. So sagte damals auch der Kämmerer. Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Wege? Er ließ den Wagen halten und er stieg runter. Auch wir müssen vom Wagen runtersteigen. Manche sind nicht nur auf dem Wagen, manche sind sogar auf dem Ross, das den Wagen zieht. Beide müssen runtersteigen. Alle müssen runtersteigen. Und gemeinsam muss in das Wasser hineingegangen werden. Und dann tut sich der Himmel richtig auf. Dann kommt Frieden und Freude im Heiligen Geist. Dann kommt die innere Gewissheit, getan zu haben, was vor Gott gilt und recht ist.
Amen.
Der Name des Herrn sei hochgelobt und hochgepriesen.
Amen.
Gesegnet sind alle, die Gottes Worte hören und danach tun.
Amen.
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 Lasst uns aufstehen und beten. Ja. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, das du uns als Richtschnur gegeben und hinterlassen hast. Wie dankbar sind wir für die Apostelgeschichte, das niedergeschrieben wurde, wie im Urchristentum getauft worden ist. Geliebter Herr, habe Dank für das heilige Buch, die Bibel, für das Alte und das Neue Testament. Habe innigen Dank, dass du noch heute durch dasselbe Wort, durch das gleiche Evangelium, die gleiche Lehre, Verkündigung, Taufe offenbarst und dein Volk in gleicher Weise wie am Anfang, jetzt am Ende führst. Herr, auch für diesen Gottesdienst danken wir dir, für jedes Wort, für jeden Ausspruch. Und wir bitten dich, segne besonders all unsere Brüder und Schwestern, die sich taufen lassen werden. Mögen sie es im völligen Glauben tun, in der Gewissheit, dass du sie angenommen hast, ihre Sünden vergeben hast und dass sie den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen und das im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Allmächtiger Gott, wir danken dir gemeinsam, dass du noch redest, noch zurechtbringst, noch offenbarst und belehrst und zu dir ziehst. Dir befehlen wir uns alle an und bitten dich, segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen.